liebe Geschwister. Guten Abend zu der weiteren Bibelstunde und der Bibelstunde von den 2 Wochen Ferien. Lasst uns aufstehen, lasst uns beten. Auch ich möchte von ganzem Herzen Danke sagen, Herr, dass wir diese Möglichkeit haben, dass wir diese Zeit hier haben, dass wir eine Regelmäßigkeit haben, in der wir immer wieder unter das Wort kommen können. Ja, das ist ein Vorrecht, nicht selbstverständlich. Ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass es wahrgenommen wird, dass es angenommen wird und dass die Geschwister kommen und sie nach wie vor Hunger nach deinem Wort haben, nach wie vor sich danach sehnen. Und ich möchte dich bitten, Herr, segne sie reichlich dafür. Danke, Herr, für diese Gelegenheit und für die Art, die wir hier haben können, dieses Studium machen zu können. Danke dir für den Petrusbrief, den wir haben. Danke dir, Herr, dass der so herrlich eingebunden ist in die ganze Botschaft der Bibel, die wir miteinander entdecken dürfen. Segne auch heute Abend diese Zeit, Herr, dass das Gehörte, Herr, zum Glauben wird und in unserem Herzen klar wird und groß wird. O Herr, wirke, dass es gut wird, nach deinem Willen gut wird. Du kannst es segnen. Und darum bitte ich dich, Herr, segne das Hören, segne auch das Reden. Und das soll alles zu deiner Ehre geschehen. Amen. So. Dann nutze ich die Gelegenheit. Schön, dass ihr kommt. Diese Erfahrung bleibt mir immer noch. Das finde ich toll. Nach dem Gebet kommen immer noch welche rein. Das freut mich. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, all die nochmal grüßen. Die letzten Male habe ich das nicht gemacht. Die am Telefon hören, die vielleicht jetzt gerade hören. Ich glaube, manche hören heute sogar in Spanien, soweit ich mitbekommen habe. Auch euch da einen herzlichen Gruß dahin. Und für all die, die das auch nachhören, ich hoffe, dass es euch zum Segen sein wird. Danke für die Treue. Wir schlagen unseren Petrusbrief auf, Petrus Kapitel 1. Kapitel 1, Vers 5 ist der Vers, mit dem wir uns beschäftigen. Ich hoffe, heute können wir diesen Vers einigermaßen abschließen. Oh, ich sehe gerade, Peter, jetzt sehe ich dich. Auch herzlich willkommen. Schön, dass du wieder da bist unter uns. Schön, Gott segne dich. So, wenn das die Grüße alle sind. Okay, also. 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 5 möchte ich lesen. Es geht hier um unser Erbe, das wir bekommen, und dann heißt es, die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet zur Rettung, die bereitsteht, in der letzten Zeit offenbart zu werden. Wir haben ja gesehen, dass das Erbe sicher ist, weil es im Himmel ist, weil es bei Gott ist, weil Gott es für uns aufbewahrt, und wir haben gesehen, dass die Erben auch sicher sind, weil Gott die Erben wie das Erbe selbst bewahrt. Und dann wird dieses Erbe etwas bezeichnet, was wir bekommen. Es ist etwas, was wir bekommen erst in letzter Zeit, und dieses Erbe wird gleich mit der Rettung gleichgesetzt. Also er spricht darüber, wir werden bewahrt in der Kraft Gottes durch Glauben, das heißt beides eben nicht aus uns. Es ist Gottes Kraft, nicht unsere Kraft, es ist Glaube, nicht aus Werken. Und dann zur Rettung, die bereitsteht. Also dieses Erbe bekommen wir dann, wenn wir gerettet werden. Und das geschieht eben in der Zeit, in der letzten Zeit. Ganz kurz zu diesem Zeitpunkt, Petrus schreibt, in der letzten Zeit offenbart zu werden, das heißt, diese Rettung ist etwas Zukünftiges, das passiert noch. Es wird etwas geschehen, oder diese Rettung werden wir erst bekommen, aber in der Zukunft und in der Zeit, es steht schon bereit, es ist festgelegt. Wie gesagt, im göttlichen Kalender, im himmlischen Kalender ist der Tag schon eingetragen, der Tag ist fest, der Zeitpunkt ist bei Gott fest. Und dieses Erbe und diese Rettung steht schon bereit und wartet, offenbart zu werden, wartet darauf, dass man das erkennt und sichtbar und deutlich wird, was diese Rettung alles ausmacht. Und wir haben uns etwas mit dieser Rettung beschäftigt, und zwar mit diesem Aspekt, dass hier spricht Petrus von der Rettung, die noch kommt, das heißt etwas, was wir noch bekommen werden. Und dann leben wir in der Spannung zwischen dem, was wir schon haben, wir sind schon gerettet, und dann redet die Bibel eben, dass wir noch gerettet werden. Und das ist kein Widerspruch. Das ist beides wahr, und ich möchte einfach heute euch noch mit ein paar Beispielen, die ich letztes Mal versprochen habe, uns anzuschauen, dass die Rettung viele Aspekte hat und die Bibel davon spricht, dass wir schon jetzt etwas haben und doch noch nicht, es noch nicht haben. Und das ist, ich wiederhole mich zwar an dieser Stelle, aber für mich eins der wichtigsten Auslegungsprinzipien der Bibel, dass wir die Dinge verstehen und einordnen können, dass etwas schon da ist und noch nicht da ist. Wenn ich immer darüber nachdenke, dann habe ich immer wieder die Fragen oder die Einwände immer im Ohr, wenn es zum Beispiel heißt, dass Jesus regiert und dann heißt es, guck dich doch um, er wird erst später regieren. Schau doch mal die Welt an. Schau mal, wenn es heißt, der Teufel ist gebunden, dann sagt, das kann nicht sein, gucken wir mal die Welt an. Wie kann das sein? So, wenn wir das Prinzip verstehen von schon jetzt und noch nicht, dann können wir all diese Dinge da einordnen. In gewisser Weise, in gewissem Maßen ist schon etwas geschehen und ist etwas vollbracht worden. Aber es ist noch nicht in ganzer Weise, in vollendeter Weise. Das ist etwas, was aufbewahrt ist und geschieht am Ende. Und dieses Prinzip müssen wir verstehen und auch in der Bibel sehen und entdecken. Und die Bibel spricht an ganz, ganz, ganz vielen Stellen von diesen Dingen. Sie redet, dass wir gerettet sind. Und zwar sind wir gerettet von den Folgen der Sünde und gerettet von der Macht der Sünde. Sie hat keinen Anspruch über uns. Aber wir sind noch nicht gerettet von der, weiß es jemand noch? Von der Gegenwart der Sünde, ganz genau. Von der Gegenwart der Sünde sind wir noch nicht gerettet. Das geschieht. Und das ist wichtig, dass wir diese Dinge begreifen, um unser geistliches Leben auch einordnen zu können. Dass wir zu einem nicht unrealistisch werden und meinen, wie wir, wenn es heißt, wir sind der Sünde gestorben, dass wir auf dieser Welt nie sündigen und dass wir heilig sind und unfehlbar sind. Und es gibt manche, die glauben das wirklich, dass man in dieser Welt zu diesem Zustand jetzt gelangen kann. Auch einzuordnen, warum wir Kämpfe haben, warum wir Schwierigkeiten haben, warum wir Niederlagen haben, warum es so ist in unserem Leben, als geistlicher Kampf, warum wir permanent da auch kämpfen müssen. Das ist nicht nur einfach ein geistliches Leben, bedeutet nicht einfach ein siegreiches Leben durchmarschiert und nie Schwierigkeit gehabt zu haben. Das ist wichtig, dass wir das begreifen, es ist noch nicht in voller Weise. Es ist noch nicht in voller Weise. Also wir sind gerettet von den Folgen und der Macht der Sünde, wir werden gerettet von der Gegenwart der Sünde. Und wenn die Gegenwart der Sünde und all ihre Folgen und ihr Einfluss weg sind, dann geschieht dieses Vollendete und komplett Neue. Und dann ist es soweit. Dann wird es offenbar, Ich möchte heute mit euch ein paar sieben Aspekte der Rettung anschauen. Wenn wir von der Rettung reden, was meint die Rettung? Rettung ist ein großer Begriff und wird gefüllt mit verschiedenen Aspekten. Ein paar Aspekte unserer Rettung. Ein paar Bibelstellen. Ich hoffe, dass das jetzt okay ist. Wir blättern jetzt ein paar Bibelstellen und schauen uns an zwischen jetzt und noch nicht. Jetzt und noch nicht. Das ist diese Gegenüberstellung, die ich jetzt mit euch gern machen möchte. Fangen wir mal an mit dem ewigen Leben. Unsere Rettung hat was mit dem ewigen Leben zu tun. Und die Bibel spricht davon, dass wir jetzt das ewige Leben schon haben. Und sie spricht davon, dass wir das ewige Leben erst bekommen werden. Schlagen wir mit mir Johannes Evangelium auf, Johannes Kapitel 3. Johannes Kapitel 3, Vers 36. Johannes 3, Vers 36. 35 nehmen wir mit. Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. Also Jesus hat alles in seine Hand. Der Vater übergibt ihm alles. Er hat komplette Herrschaft und komplette Macht. Und dann Vers 36. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Eine interessante Aussage. Aber zuerst mal die Feststellung. Wer an den Sohn glaubt, sagt Jesus nicht, er wird ewiges Leben bekommen. Er hat ewiges Leben. Jetzt schon hat er ewiges Leben. Hat schon jetzt ewiges Leben. Und dann sagt, wer aber den Sohn nicht glaubt, und das ist eine interessante Aussage, oder? Da heißt es, sondern der Zorn Gottes, heißt nicht, wird über ihn kommen. Bleibt auf ihm. Das heißt, wer nicht an den Sohn glaubt, der steht permanent unter dem Zorn Gottes. Der Zorn Gottes wird nicht erst kommen. Der Mensch ohne Jesus ist unter dem Zorn Gottes. Und dieser Zorn wird letztendlich offenbart werden, genauso wie die Herrlichkeit. Aber das, was für uns jetzt wichtig ist, hier redet Jesus und Jesus sagt, wer an ihn glaubt, er hat schon. Und das ist gegenwärtig. Wir haben dieses ewiges Leben. Und jetzt geht man mit mir ins Matthäus-Evangelium noch ein bisschen zurück. Matthäus 25, Vers 46. Matthäus 25, Vers 46. Wir sind da in der Endzeitrede Jesu, in der Ölbergrede. Jesus spricht von dem Gericht, wenn er kommt, wenn er schaffe und im Böcke scheiden wird. Und dann sagt er, das, was wir seine geringsten Brüder getan haben, haben wir ihm getan. Und dann ist die Verwunderung, und wann haben wir das getan? Und dann sagt er, ihm all dem Guten, was ihr ihnen den Geringsten getan habt, habt ihr mir getan. Und dann sagt er in Vers 45 nehmen wir mit, 45 und 46, Kapitel 25, Matthäus Evangelium. Dann wird er ihnen antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr einer dieser Geringsten nicht getan habt, habt ihr auch mir nicht getan. Und diese werden hingehen zur ewigen Strafe, die Gerechten aber in das ewige Leben. Seht ihr das? Hier ist wiederum, hier ist die Rede vom ewigen Leben. Sie werden das ewige Leben empfangen. Sie werden es erben. Sie werden da hineingehen in dieses ewige Leben. Auf der einen Seite spricht die Bibel, wir haben das ewige Leben. Auf der anderen Seite, wir werden das erst erben. Wir werden da hineingehen. Wir werden es bekommen. Wann? Wenn Jesus kommt, die wirklich von den Schafen trennt. Also beides haben wir in der Schrift. Wir haben es und wir haben es noch nicht. Wir werden es noch haben. Das ist ein Aspekt des ewigen Lebens. Je mehr wir Bibel stellen, lesen werden, wird das etwas präzisiert werden. Okay? Aber das ist erstmal ewiges Leben. Das hat was mit Rettung zu tun. Die Bibel redet von beiden Dingen. Schon jetzt und noch nicht. Dann möchte ich euch etwas zeigen in Römer, Kapitel 8. Von der Sohnschaft. Römerbrief, Kapitel 8. Ab Vers 15. Ab Vers 15. Denn ihr habt nicht... Ich war noch kurz, ich war noch blättern. Also ab Vers 15. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, weder zu Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn aber Kinder, so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden. Also zuerst einmal, Paulus sagt, wer den Geist Gottes hat, hat die Sohnschaft. Wer den, Sohn Gott, den Geist Gottes hat, wird zum Sohn Gottes. Der Geist selbst bezeugt dann zusammen mit unserem Geist, er gibt Zeugnis, inwendig. Er gibt uns Zeugnis, dass wir Kinder Gottes sind. Aber er ist, hier ist die Rede, sie sind Söhne Gottes. Wer durch den Geist Gottes geleitet ist, wer den Heiligen Geist hat, der ist Sohn Gottes. Soweit, denke ich, seid ihr mit mir, oder? So, jetzt gehen wir Kapitel 8 im gleichen Brief, und zwar Vers 23. Da ist die Rede, dass die ganze Schöpfung wartet, die ganze Schöpfung ist unterworfen, liegt in Wehen, seufzt und wartet auf diesen Tag, bis die Kinder Gottes verherrlicht werden. Nehmen wir das nochmal mit Vers 20 und folgende. Denn die Schöpfung ist in der Niedrigkeit unterworfen worden, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin, dass auch selbst die Schöpfung von der Knechtschaft, von der Vergänglichkeit freigemacht werden wird, zu der Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Also die Schöpfung ist unterworfen und die Vergänglichkeit, die Kinder Gottes auch. Wenn die Kinder Gottes die Unvergänglichkeit bekommen, bekommt das die Schöpfung auch. Und darauf wartet die Schöpfung. Die Schöpfung fiel, weil die Menschheit fiel. Die Schöpfung wird erlöst, wenn der Mensch erlöst wird. Und dann heißt es eben auf die Herrlichkeit der Kinder Gottes. Vers 22. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt bis jetzt. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir selbst seufzen in uns selbst und erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Seht ihr, wir erwarten die Sohnschaft. Auf der einen Seite, im gleichen Kapitel sagt Paulus, wir sind Söhne oder Kinder Gottes. Und auf der anderen Seite, wir erwarten das noch. Es ist noch nicht fertig, es ist noch nicht vollendet. Auch die Sohnschaft ist Leben in einem Spannungsfeld von schon jetzt und noch nicht. Also, ewiges Leben haben wir und noch nicht. Sohnschaft haben wir und in gewisser Weise noch nicht. Oder in gewisser Weise haben wir es und in vollendeter Weise noch nicht. Das ist besser. Das gleiche auch die Erlösung. Hier haben wir gerade gelesen und erwarten die Sohnschaft die Erlösung unseres Leibes. Auch die Erlösung ist noch nicht vollendet. Das gleiche wird im Epheserbrief deutlich. Schaut mal, Epheserbrief Kapitel 1. Epheserbrief Kapitel 1, Vers 7. Das ist die Rede von Jesus, was der Vater in Jesus uns vollbracht hat. Dann heißt es, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich gegeben hat in aller Weisheit und Einsicht. Also Gott hat uns in Christus Jesus eine Erlösung durch sein Blut gegeben und hat uns Erkenntnis dieser Erlösung gegeben. Nach dem Reichtum seiner Gnade, wir dürfen das sehen, wir dürfen das erkennen, wir dürfen das glauben. Das haben wir jetzt schon. Wir sind erlöst. Erlöst durch sein Blut. Das singen wir auch. Jetzt schöne Lieder dazu. Das sind wir. Aber die Vollendung der Erlösung wird noch kommen. Epheser Kapitel 4, Vers 3. Im gleichen Brief schreibt Paulus, Vers 30, Epheser Kapitel 4, Vers 30. Er schreibt, und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid, auf den Tag der Erlösung hin. Als Kinder Gottes, als Versiegelte, die den Geist als Anzahlung bekommen haben, als auf etwas hin. Und er sagt, ihr wurdet versiegelt, im Epheserbrief Kapitel 1, er sagt, versiegelt mit dem Heiligen Geist. Das Siegel ist auf euch, ihr gehört Gott. Aber jetzt ist die Aufforderung, betrübt nicht den Heiligen Geist. Betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt worden seid. Das Bild eines Siegels ist uns klar, oder? Für mich ist das ein herrliches Bild und bestätigt wiederum das, was die Bibel lehrt, wovon ich fest überzeugt bin. Wenn jemand Gott versiegelt, dann hat kein anderer ein Recht mehr auf den, der mit Gott von Gott versiegelt worden ist. Kein anderer darf dieses Siegel brechen, nur der, dem es gehört. Und wenn man mit dem Heiligen Geist versiegelt worden sind, dann sagt Paulus nicht, und verliert nicht den Heiligen Geist. Und schaut nicht, dass ihr den Heiligen Geist austreibt oder dass er von euch weggeht, sondern er sagt, und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid, auf den Tag eurer Erlösung, auf den Tag, an dem ihr wirklich erlöst werdet. In gewisser Weise haben wir die Erlösung schon, die ist uns rein rechtlich und geistlich zugesprochen. Wir haben ein Siegel bekommen, dass wir diese Erlösung bekommen werden. Aber wir haben erst ein Siegel bekommen, wir haben noch nicht die Erlösung in der Ganzheit bekommen. Und ich wiederhole mich, es ist wichtig, dass wir unser Leben so einordnen können, damit, darf ich euch sagen, damit wir auch die Zuversicht haben und nicht bei jedem, bei jeder Straucheln sofort denken, ich bin verloren. Oh, liebe Geschwister, ich hoffe, ihr versteht mich, denn mein Anliegen ist nicht, euch zu ermutigen, zu straucheln oder euch in eine gewisse Sicherheit zu wiegen und zu sagen, wie die falschen Propheten, Friede, Friede, es wird nicht passieren, ihr seid sicher, das ist nicht der Punkt. Das ist nicht mein Anliegen. Aber was die Schrift sagt und was der Trost ist, wer Gott gehört und von ihm versiegelt worden ist, auf den Tag der Erlösung. Der wird von Gott bewahrt auch hin, durch einen Prozess. Und dazu kommen wir gleich im Petrusbrief, was alles notwendig ist, damit man wirklich auch ankommt. Aber der Punkt ist, er sagt nicht, damit ihr nicht den Heiligen Geist verliert, sondern betrübt nicht. Und das ist ein Unterschied. Und wir können sehr schnell und sehr gut den Heiligen Geist betrüben. Und dann geschieht es, dass wir in unserem Leben seine Wirkung nicht haben. Wir spüren ihn nicht. Wir sind auf ihn angewiesen. Aber wenn wir permanent in Dingen leben, Sünde tolerieren und in ihr bleiben, dann betrüben wir den Heiligen Geist. Und das Feuer erlischt. Aber es bedeutet nicht, dass der Heilige Geist geht. Wenn ihr wissen wollt, was den Heiligen Geist betrübt, lest mal ab Vers 31. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Das sind Dinge unter anderem, die den Heiligen Geist betrüben. Wir haben den Heiligen Geist. Darf ich euch das persönlich fragen? Sehnt ihr euch nach der Wirksamkeit des Heiligen Geistes in eurem Leben? Oder andersrum, kennt ihr das, wenn, kennt ihr den Unterschied, wenn der Geist uns leitet, uns Kraft gibt, uns Frieden und Freude gibt und wenn er das nicht tut? Ich hoffe, dass ihr den Unterschied kennt und euch in euch eine große Sehnsucht danach ist. Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei, all das dämpft den Heiligen Geist. Ab Vers 3, Kapitel 5, ab Vers 3 kriegen wir noch eine längere Liste. Schaut mal, Unzucht, aber alle Unreinheit und Habsucht sollen nicht einmal unter euch genannt werden, wie es den Heiligen geziemt. Auch Unanständigkeit und albernes Geschwätz und Witzelei sei nicht, die sich nicht geziemt. Stattdessen Danksagung. So, das sind Dinge, die den Heiligen Geist dämpfen. Aber das ist jetzt nicht so der Schwerpunkt, sondern und betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt worden seid, auf den Tag eurer Erlösung hin. Wir haben die Erlösung als Anzahlung, als Garantie, wir werden erlöst, aber es kommt noch der Zeitpunkt, wo wir erlöst werden. Bis dahin leben wir einen geistlichen Kampf in der Zwischenzeit. Okay, also wir haben gesehen, ewiges Leben haben wir und werden wir in voller, in der Vollkommenheit, in der Offenbarung empfangen. Wir haben die Sohnschaft, gewisserweise jetzt und noch nicht, weil sie vollendet wird, wenn Jesus wiederkommt. Genau das Gleiche in Bezug auf die Erlösung. Wir haben sie jetzt schon zugesprochen, werden sie aber bekommen, wenn Jesus kommt. Bleiben wir noch ganz kurz im Epheserbrief. Ich möchte euch noch etwas anderes zeigen, in Kapitel 2, Vers 6. Er sagt, er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt, in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen. Darüber haben wir gesprochen, deswegen ganz kurz nur eine Erinnerung. Wir wurden schon mit auferweckt und wir werden auferweckt. Wir wurden mit auferweckt, geistlich, wir werden auferweckt, leiblich. Ebenfalls, schon jetzt und noch nicht. Aber auf etwas anderes werde ich eure Aufmerksamkeit lenken. Wir wurden mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt. Schaut mal, in welcher Zeitform er davon redet. Wir sitzen mit Christus in der Himmelswelt. In gewisser Weise, also er redet von schon jetzt, wir sitzen jetzt. Die Bibel redet davon, dass wir mit Christus schon jetzt regieren. Schon jetzt. Wir sitzen mit. Das ist das Bild des Regierens. Und dann sagt sie aber, das wird noch erst geschehen, in Offenbarung Kapitel 3, Vers 31. Offenbarung 3, Vers 21 ist das. Das ist das Schreiben an die Gemeinde Laodicea. Jesus sagt, wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wer überwindet, dem gebe ich auch mit mir zu sitzen, so wie ich überwunden habe. Das beinhaltet den Prozess des Leidenswegs, des Sterbens, der Auferstehung und Sitzens zur Rechten Gottes. Also, Paulus schreibt im Epheserbrief, in gewisser Weise regieren wir jetzt schon. Wir haben Anteil an seiner Herrschaft. Wir haben Anteil an seinem Thron. Wenn wir seine Kinder sind, wenn wir ihm gehören, wir versiegelt worden sind, wir haben Anteil schon an dieser Herrschaft. Schon jetzt. Aber ich sage, wir sitzen nicht im Bettringen und wir erleben das vielleicht in dieser Weise noch nicht, aber in der Zukunft wird das vollendet sein, wenn er kommt und die Throne werden aufgestellt, beziehungsweise sind aufgestellt, wir dürfen auf dem Thron Platz nehmen und mit ihm regieren. Also sitzen zu Rechten Gottes genauso, schon jetzt und noch nicht. Also wie viel haben wir? 1, 2, 3, 4. Ich will noch eins, zwei kurz zeigen. Schaut mal in Johannes 3, Vers 18. Entschuldigung. Johannes 3, Vers 18. Ich habe mir da eine Reihenfolge überlegt. Mal schauen, ob sie Sinn macht. Johannes 3, Vers 18. Vers 15, Vers 16, das ist ja einer unserer bekanntesten Verse. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der in ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Auch hier haben wir diese Aussage, ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um die Welt zu richten, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet werden. Warum nicht? Weil das Gericht schon vollzogen ist. Vor uns, rückwirkend, am Kreuz von Golgatha, hat Gott dich und mich gerichtet. Stellvertretend musste Jesus für dich und für mich gerichtet werden. Das Gericht von all die, die an ihn glauben, ist schon geschehen, stellvertretend. Das heißt, wer Jesus annimmt, im Glauben annimmt, den behandelt Gott so, als ob er schon gerichtet worden ist. Und zwar Gottes Zorn in Übermaße ausgegossen worden sind. Am Kreuz sehen wir, wie Gott Sünde hasst und wie er den Sünder richtet. Jesus stirbt stellvertretend für dich und für mich. Also wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet werden. Er ist nicht mehr unter dem Zorn. Und trotzdem heißt das, schaut mal in 1. Thessalonicher 1, Vers 10, ist es okay, wenn wir so ein bisschen blättern, ja? 1. Thessalonicher 1, Vers 10, für die da oben ist natürlich jetzt, nein, heute gar nicht, gut, alles klar. 1. Thessalonicher 1, Vers 10. Da heißt es, und seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat. Jesus, der uns rettet von dem kommenden Zorn. Auf der einen Seite, wir sind gerettet worden, wir kommen nicht unter den Zorn Gottes, der Zorn ist schon ausgegossen, das Gericht ist vollbracht, und dann redet die Bibel und sagt, wir werden noch gerettet von dem kommenden Zorn. Wenn Gott seinen Zorn ausgießt, wenn Gott die Ungerechtigkeit und die Boshaftigkeit der Menschen richten wird, dann werden wir davor gerettet werden. Also es gibt eine Rettung von dem Zorn Gottes, die noch aussteht. Es gibt eine Zeit, in der Gott seinen ganzen Zorn ausgießen wird. Nur nebenbei ganz kurz etwas, was wir auch da unterscheiden sollten und müssen. Darf ich mal so fragen? Was glaubt ihr, werden wir von der sogenannten Trübsal vor oder kommen wir in die Trübsalzeit, ja oder nein? Oder andersrum, wer würde gerne vor ihr entrückt werden? Okay? Ich glaube, dass alle, ja, das wäre schon gut. wer will da freiwillig durch? Nur nebenbei, ich glaube ja, das ist der Hauptgrund, warum ganz viele daran glauben, dass wir vor der Trübsalzeit entrückt werden, weil wir einfach da nicht hinein wollen. Und darum glauben wir gerne in diesem Standpunkt oder dieser Auslegung. Aber wir müssen unterscheiden, oder andersrum. Und oft wird uns gesagt, das ist die Stelle, wo es heißt, wir werden gerettet von dem kommenden Zorn. Ja, und hier steht es doch. Also wir werden da nicht da hineinkommen, aber was ist die Trübsalzeit? Und was ist die große Trübsalzeit? Wer wird da auf welche Weise gerettet werden? Und da will ich wirklich ganz kurz euch deutlich machen, dass wir das unterscheiden. Hier heißt es, wir werden gerettet von dem kommenden Zorn. Das heißt, wenn Jesus kommt und die Berge und die Himmels, alles zusammenbricht und wenn die Himmelssterne und das, was, wenn der Himmel zusammengerollt wird und dann werden sie sagen, fallt auf uns, verbergt uns vor dem Zorn des Lammes, vor dem Zorn Gottes und des Lammes. Wann wird das sein? Vor der Trübsal? Nein, denn dann gibt es da nichts mehr. Das wird sein, wenn er kommt. Und wenn er kommt, kommt er zum Gericht. Und vor diesem Zorn werden wir gerettet. Vor diesem Zorn werden wir gerettet, wenn er diese Welt mit allem, was in ihr ist, richten wird. Und bevor das geschieht, holt er uns. Ist das gut? Das ist gut. Das ist mit diesem Trost können wir uns gern trösten. Aber es bedeutet nicht, dass wir nicht durch eine Trübsal... Wer wütet, sage ich mal, in der Bedrängnis? Wir werden nicht gerettet von dem Zorn des Teufels. In Offenbarung 12 heißt es, und er weiß, dass er nach kurzer Zeit ist zornig und geht aus und verfolgt die Gebote und Jesu Christi und den Glauben an ihn bewahren. Und er hat großen Zorn über sie. Und dann heißt es nicht, und Gott bewahrt sie von diesem Zorn. Sondern was sagt er? Hart aus. Überwindet. Und bei manchen sagt er, und es müssen noch einige sterben. Gott rettet die Gemeinde nicht aus der Verfolgung. Er rettet die Gemeinde nicht aus der Bedrängnis. Er rettet die Gemeinde nicht aus den Versuchungen. Das ist ja das Gleiche. Das ist das, was Petrus so deutlich machen wird. Die sind sogar notwendig. Die sind notwendig. Gott rettet uns von dem Zorn, von seinem Zorn, bevor er diese Welt richten wird und vernichten wird. Davor wird er uns retten. Also, wir sind gerettet vor seinem Zorn, nämlich, dass wir nicht gerichtet werden wegen unserer Sünde. In Jesus Christus ist es geschehen. Aber wenn er herkommen wird in Macht und Herrlichkeit und diese Schöpfung und diese Erde vernichten wird mit all denen, die ihnen nicht geglaubt haben, dann wird der Zorn ausgegossen. Und Gott sei Dank wird er uns davor retten. An diesem Zorn wirst du nicht, wenn du in Christus bist, und wenn du es noch nicht bist, wäre die höchste Zeit, ja, wirst du davor gerettet werden. Das ist eine herrliche Wahrheit. Um das kurz noch zu illustrieren, ihr seid ja alle Experten in der Offenbarung. Ja, wir kennen ja, da gibt es die sieben Siegel. Was gibt es da noch? Die Posaunen und dann die Zorneschalen. Wisst ihr, vor was wir gerettet werden? Nicht von den Siegeln und nicht von den Posaunen, aber von den Zornenschalen. Und das ist wichtig, dass wir das auch beim Lesen der Offenbarung. Denn die Siegel haben einen Zweck. Der Sohn Gottes, das Lamm, bricht jedes Siegel. Und die Ereignisse, die stattfinden, die läutern und die Gemeinde und sie dienen dazu, dass wir versiegelt werden, dass die Kinder Gottes durch Prüfung und durch Erprobung und durchs Feuer hindurch geläutet werden und somit sicher gemacht werden, versiegelt werden. Das sind die Siegelgerichte. Die Siegelgerichte gelten dir und mir, gelten die Gemeinde. Die Posaunengerichte ist eine Warnung, eine Warnung Gottes an die Welt, an die Ungläubigen, an die Feinde. Es ist eine Warnung zu sagen, Hört auf. Und wenn wir die Posaunen uns anschauen, dann ist immer ein Drittel. Das Wasser und die Bäume und die Nahrung und die Menschen, immer ein Drittel. Warum ein Drittel? Weil nicht komplett alles vernichtet wird. Das heißt, Gott vernichtet nicht alles und sagt, tut Buße. Das sind Warnungen. Übrigens, parallel dazu sind die Plagen in Ägypten. Das waren Warnungen. Bevor die Erstlinge gestorben sind, bevor er sie im Schilfmeer vernichtet hat, hat er diese Warnungen ausgesprochen. Da sind falsche Götter. Warnungen. Hört nicht auf sie. Kehrt um. Sie verstocken das Herz. Also die Posaune sind Warnungen. Sie warnen. Und am Ende der Posaunen heißt es, und sie taten nicht Buße und beteten trotzdem an, die goldenen und die silbernen Götter an, Habsucht und weiß ich alles. Und dann kommen erst die Zorneschalen. Und als die Zorneschalen ausgegossen werden, wird alles vernichtet. Nicht nur ein Drittel, Das sind die gleichen Gerichte, aber komplett alles. Komplett alles wird vernichtet. In dieser Weise und von diesem Zorn werden wir gerettet werden. Von diesem Zorn. Einfach, dass wir das ein bisschen unterscheiden. Also, wir werden gerettet, wir sind schon gerettet von dem Zorn Gottes und wir werden von dem Zorn Gottes noch gerettet. Und eine Sache, zwei Sachen noch. Hebräer Kapitel 12. Hebräer Kapitel 12, spricht der Hebräerbrief am Ende, Vers 18, wir nehmen nur an Vers 18 und dann 22 folgende. Hebräer 12, Vers 18. Denn ihr seid nicht gekommen zu etwas, das betastet werden konnte, und zu einem angezündeten Feuer und dem Dunkel und der Finsternis und dem Sturm und in dem Schall der Posaune und der Stimme der Worte, deren Hörer baten, dass das Wort nicht mehr an sie gerichtet werde. Denn sie konnten nicht ertragen, was angeordnet wurde. Und wenn ein Tier den Berg berührt, soll er gesteinigt werden. Und so furchtbar war die Erscheinung, dass Mose sagte, ich bin voll Furcht und Zittern. Zuerst sagt er, ihr seid nicht gekommen zu etwas, was betastet werden konnte. Das heißt, ihr seid nicht gekommen zu etwas, was von dieser Welt ist. Das materiell, das kann man betasten. Da gab es einen Berg, an dem Gott sich offenbarte und das konnte man betasten. Das konnte man, wenn man berührt hätte, wäre man gestorben. Die Gebote, die zwei Tafeln, die konnte man betasten. Die waren in Stein eingegraben. Man konnte die Stiftshütte, man konnte das alles betasten, weil das von dieser Welt ist, weil es irdisch ist. Darum sagt er, ihr seid nicht gekommen zu etwas, was betastet werden kann. Das ist eine sehr interessante Aussage. Jetzt schaut mal Vers 22. Jetzt sagt er, zu was wir gekommen sind. Sondern ihr seid gekommen zum Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem und zu Myriaden von Engeln, einer Festversammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die in den Himmeln angeschrieben sind und zu Gott, dem Richter aller und zu den Geistern der vollendeten Gerechten und zu Jesus, dem Mittler eines neuen Bundes und zum Blut der Besprengung, das besser redet als das Blut des Abels. Schaut mal, er redet von etwas, wir sind schon gekommen. Und zwar nicht zu etwas, was wir tasten können, also nicht von dieser Welt ist, aber wir sind gekommen und zu was? Zu dem Berg Zion. Die Rede schon, wir sind schon zum Berg Zion gekommen. Er redet davon, wir sind schon, Entschuldigung, zu der Stadt des lebendigen Gottes gekommen, zum himmlischen Jerusalem. Wir sind schon dahin gekommen. Interessant, gell? Er redet nicht, wir werden, sondern wir sind. Das heißt, wir haben Anteil schon daran. Wir haben ein Bürgerrecht. Wir haben ein Bürgerrecht für diese Stadt, rein rechtlich. Genauso wie wir rein rechtlich ewiges Leben, Sohnschaft und die Herrschaft haben in Christus Jesus, dem Geist versiegelt worden sind. Rein rechtlich, was schon feststeht, bei Gott feststeht, so haben wir schon Anteil an dieser Stadt. Wir haben schon Anteil an diesem Berg der Herrschaft. Wir haben schon. Und in gewisser Weise, sagt der Hebräerbriefschreiber, wir sind schon dahin gekommen. Wir haben schon Zugang dahin. Ich finde das herrlich. Zu Myriaden von Engeln einer Festversammlung. Wir gehören zu dieser Festversammlung dazu. In gewisser Weise ist das schon jetzt. Und dann redet die Bibel noch nicht. Wo lesen wir, dass es noch kommt? Berg Zion. Himmlische Jerusalem, Offenbarung 21, 22. Offenbarung 21, Vers 1, 2. Und ich sah einen neuen Himmel und neue Erde. Und die erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet für ihren Mann geschmückte Braut. So, wann erst? Bei neuem Himmel, neue Erde. Dann sieht er sie von Gott herabkommen. Und in Vers 10 heißt es, und er führte mich im Geist hinweg auf einen großen, hohen Berg. Was ist dieser große, hohe Berg? das ist Berg Zion, und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, wie sie aus dem Himmel von Gott herabkommt. Und dann wird sie beschrieben als die Gemeinde. Wir haben diese Stellen schon mehrfach angeschaut. Was ich eigentlich einfach euch zeigen möchte, wiederum ist die Rede, wir sind schon gekommen, und dann ist die Rede, es wird noch sein. Darf ich euch noch eine Sache zeigen? Ich hoffe, ich langweile euch nicht zu sehr damit. 2. Korinther 5. Vers 17. Mit dieser Stelle habe ich lange gehadert, weil ich der Schrift glaube und weiß, dass es wahr ist und ich gelesen habe, aber sie nie richtig einordnen konnte. Ich konnte, weil ich das in meinem Leben nicht sah und nicht verstehen konnte. Wie kann das sein? Schaut mal Vers 17, 2. Korinther 5. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Das ist eine erstaunliche Aussage. Altes ist vergangen, Neues ist geworden. Und da habe ich mich angeguckt und gesagt, wo ist das Neue? Das ist, versteht ihr das? Paulus redet davon und sagt nicht, sieh, Altes wirst vergehen und Neues wird werden, damit könnte ich besser klarkommen. Er sagt, Altes ist vergangen, Neues ist geworden, es ist schon da. Und ich denke, wie kann er sagen? Wie kann er das sagen? Erst in dem Verständnis und mit dieser Brille, schon jetzt und noch nicht, kann ich das einordnen. Kann ich das für mich auch einordnen und zur Ruhe geben. Aber das, halten wir fest, Paulus redet davon, eine neue Schöpfung ist schon da. Es ist etwas neu schon geworden. Es ist schon etwas Neues wurde geschaffen. Eine neue Schöpfung wurde geschaffen. Ein neuer Mensch wurde geschaffen. Er wird nicht geschaffen, er ist schon geschaffen. In gewisser Weise existiert er schon. Aber noch nicht. Noch nicht in der Vollendung. Und jetzt komme ich zu einer meiner Lieblingsstellen. 1. Johannes, Kapitel 3. In Bezug zu diesem Thema. Das hilft mir enorm. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 3. Kapitel 3, ab Vers 1. Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Das ist der Ausdruck der Liebe des Vaters zu uns. Dass wir Kinder heißen sollen. Und wir sind es. Wiederum, wir sollen nicht nur so heißen. Johannes sagt, wir sind Kinder Gottes. Deswegen erkennt die Welt uns nicht, oder uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, jetzt Vers 2, Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Seht ihr das? Johannes wir sind Kinder Gottes. Wir sind eine neue Schöpfung. Wir sind wiedergeboren. Gott hat etwas Neues gemacht. Und diese Schöpfung ist nicht von dieser Welt. Die ist nicht etwas, was betastet werden kann. Es ist eine geistliche Schöpfung. Und er sagt, und die Welt kann es nicht sehen, weil sie das Geistliche nicht sehen kann. Sie kann es nicht sehen. Aber er sagt, es kommt eine Zeit, wenn es offenbart wird. Was? Die Rettung. Wenn die Zeit kommt, wenn Gott es offenbart wird, das heißt, wenn es sichtbar gemacht werden wird, dann heißt es, dann wird man sehen, dann werden wir sehen, oder, und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wenn es offenbar werden wird, wir ihm gleich sein werden. Wenn Jesus kommt, dann wird die Sohnschaft, die Erlösung, das ewige Leben, die Herrschaft mit ihm, Anteil am himmlischen Jerusalem, die Rettung von dem Zorn Gottes und die neue Schöpfung vollendet werden. Das ist Rettung. Also die Rettung beinhaltet mehr als nur, dass wir nicht bestraft werden. Diese Rettung, die wartet auf uns. Auf diese Rettung warten wir. Und wir leben in einer Zwischenzeit, zwischen schon jetzt und noch nicht. Und das ist eine wichtige Zwischenzeit, denn in dieser Zwischenzeit offenbart sich und zeigt sich, wer das glaubt oder nicht. Bevor ich kurz diesen Gedanken vertiefe, das Bild von der Schwangerschaft, von der Geburt, habe ich ja ein bisschen vorgegriffen, weil ich da so begeistert war davon. Eigentlich wollte ich das an dieser Stelle bringen, aber als ich damals das so, für mich war das so herrlich, deswegen konnte ich es nicht für mich behalten. Aber heute, als ich das nochmal durchgegangen bin, kam das mir wieder und ich habe das nochmal gegoogelt und dieses Gespräch zwischen den Embryos mir nochmal, gibt es eine Geschichte, nochmal durchgelesen, wo sie im Bauch der Mutter eben darüber reden und über die Geburt danach und dann sagt, es ist noch niemand nach der Geburt danach zurückgekommen und solche Dinge und dann sagt, es reicht doch hier und dann sagt, es gibt noch eine Mutter, und dann sagt, was für eine Mutter und also ganz interessantes Gespräch, aber der Punkt ist der, ich finde das einfach ein herrliche Veranschaulichung, wie Gott es gemacht hat, allein in der ersten Schöpfung, damit wir verstehen, die Spannung zwischen schon jetzt und noch nicht. Und das ist die erste Geburt. Allein da wird es deutlich, was es bedeutet, es ist schon Neues ist geworden und noch nicht. Im Bauch der Mutter wird das gezeugt, oder nicht im Bauch der Mutter, Entschuldigung, falsche Aussage, biomäßig nicht richtig, aber es wird gezeugt und dann ist es im Bauch der Mutter, es ist noch nicht sichtbar, aber es ist da. Und man muss sagen, ja, ich bin schwanger und man muss das glauben oder nicht erstmal. Manche glauben es nicht, aber dann merkt man es irgendwie und es gibt die erste Frucht und es gibt Dinge, die andeuten, aber das Leben ist noch nicht sichtbar. Ich weiß noch, wie ich dann meine Hand auf den Bauch der Lilly gelegt habe, als die Missy drin war und gesagt, wie wird es sein? Was wird aus ihr werden? Wie wird dieses Kind sein? Ich habe keine Vorstellung, wie es sein wird. Ich kann es mir nicht vorstellen, nicht mal vom Aussehen oder so. Vom Charakter, das hat mich immer. Wie wird es sein? Aber ich weiß, es ist da. Es ist da und noch nicht da. Und in gewisser Weise, wir sind gezeugt durch den Heiligen Geist. Es ist schon da. Es ist vollkommen da und doch noch nicht da. Und dann, wenn die Zeit gekommen ist, auch da legt Gott einen Zeitpunkt fest. Und wenn die Zeit gekommen ist, kommt dieses Kind zur Welt. Und dann wird es offenbar. Und offenbaren bedeutet sichtbar gemacht. Und das ist für mich ein tiefer Trost. Das, was Gott mit uns jetzt angefangen hat, er hat uns wiedergeboren. Er hat uns all das hineingelegt mit dem Heiligen Geist. Etwas Neues geschaffen in uns. Aber das ist noch nicht sichtbar. Das wird bald sichtbar werden. In gewisser Weise geht jeder von euch, von uns eine Schwangerschaft, eine geistige Schwangerschaft, bis das neue Leben offenbart wird, bis das neue Leben sichtbar und sichtbar gemacht wird. Das beinhaltet diese Rettung. Darf ich noch eine Sache dazu hinzufügen? Das Ganze oder dieses Prinzip lässt sich noch betrachten aus der Perspektive des Reiches Gottes. Und das ist für mich wiederum ein Schlüssel. Die ganze Frage nach dem buchstäblichen und nicht buchstäblichen Tausendreich, die ganze Frage nach dem, wie kann es sein, dass Jesus regiert und wo wir all das haben, ist in diesem Zusammenhang zu verstehen von schon jetzt und noch nicht. Als Jesus gekommen ist und die Dämonen ausgetrieben hat, hat er gesagt, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Hat er gelogen. Sei ferne. Wenn Jesus sagt, das Reich Gottes ist da, dann ist es da. Er sagt, wenn ich die Dämonen austreibe durch den Heiligen Geist, dann ist das Reich Gottes da, es ist mitten unter euch. Dann redet er, das Reich Gottes ist nicht von dieser Welt, es ist in uns, es ist inwendig, es ist ein geistiges Reich, es ist da. Und dann sagt er aber wieder, ich werde von diesem Kelch nicht mehr trinken, bis ich es mit euch trinke im Reich meines Vaters. Also er redet von etwas, sagt, das Reich ist schon mitten unter euch, es ist da, und dann redet er von etwas, dass das Reich noch kommen wird. Und dann denkt, ja wie, was, ist es da oder ist es nicht da? Und weil wir so sehr auf unsere Fixierung etwas betasten, sehen und greifen und spüren, so ausgerichtet sind, glauben wir nicht, dass es da ist und sagen, es wird erst da sein, wenn wir es eben greifen, sehen, spüren, tasten können. Aber wir leben aus Glauben. Und jetzt gilt es zu glauben, dass er jetzt genauso regiert. Aber es wird noch offenbar, es wird sichtbar werden. Dann werden sich alle Knie beugen, da gibt es keine Ausrede mehr. Aber wir glauben jetzt schon. Zwei Stellen dazu. Hebräerbrief. Hebräerbrief Kapitel 2. Ich schau mal, wo ich... Ab Vers 5, Hebräer Kapitel 2, ab Vers 5. Denn nicht Engel hat er den zukünftigen Erdkreis unterworfen, von dem wir reden. Es hat aber irgendwo jemand bezeugt und gesagt, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, oder der Menschensohn, dass du auf ihn achtest? Du hast ihn ein wenig unter die Engel erniedrigt, mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Du hast alles unter seine Füße gelegt, denn indem er ihm alles unterwarf, ließ er nichts übrig, dass ihm nichts unterworfen wäre. Jetzt aber sehen wir ihm noch nicht alles unterworfen. Wir sehen aber Jesus, der ein wenig unter den Engeln erniedrigt war wegen des Todenleidens, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt, damit er durch Gottes Gnade für jeden den Tod schmeckte. Das ist genau das, was der Hebräerbrief sagt. Keinen Engel hat Gott erhöht, keinen Engel hat er alle Herrschaft und Macht gegeben, aber Jesus schon. Und dann sagt er, aber jetzt sehen wir es noch nicht, alles unterworfen. Das heißt nicht, dass es nicht ist. Wir sehen es noch nicht. Weil wir leben jetzt im Glauben und nicht im Schauen. Wir leben auf Hoffnung hin. Aber eine Hoffnung, die gesehen wird, ist keine Hoffnung. So, das Gleiche trifft auch auf die Herrschaft Jesu. Er regiert. Er herrscht. Und nur weil man das nicht sofort greift, nicht sofort spürt, kann man nicht sagen, nein, er regiert nicht. Nur weil ich sage, ich sehe nichts in meinem Leben, neue Schöpfung, dann heißt es nicht, dass es nicht ist. Eine Stelle noch, im Offenbarung Kapitel 1. Johannes grüßt die Gemeinde von dem dreieinigen Gott. Und über Jesus sagt er folgendes in Vers 5. Der Gruß richtet er aus und sagt, und von Jesus Christus, der treue Zeuge ist, der Erstgeborene der Toten und der Fürst der Könige der Erde. Dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst hat, durch sein Blut, und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater. Ihm sei Herrlichkeit und die Ehre und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Er spricht von Jesus und sagt, der treue Zeuge, der Erstgeborene aus den Toten, das heißt, treue Zeuge ist der auf die Erde kam, das ist der Prophet, der das verkündigt hatte, das Evangelium bezeugt hat, alles, was der Vater gesagt hat, in der Treue seinen Dienst des Zeugnisses abgelegt hat, der gestorben ist, der Erstgeborene aus den Toten, der auferstanden ist, und dann die Folge, der Fürst der Könige der Erde. Und das ist nicht etwas, was er sein wird, sondern was er ist. Es ist schon, aber es wird noch vollendet. Und in dieser Spannung leben wir. In dieser Spannung leben wir. Und in diesem geistlichen Kampf stehen wir. Und darum, jetzt gehen wir noch, wir haben noch 4 Minuten, in 1. Petrus wieder zurück. Und wir haben Vers 5 geschafft. Darum schreibt Petrus und führt die Gemeinde hin, er schreibt den Petrusbrief, bevor er über die Versuchungen und Kämpfe darüber schreibt, zeigt er, wer wir eben in Christus sind, was für ein Erbe wir haben, was uns erwartet und wie wir damit eben zurechtkommen und eben ja, damit klarkommen mit all den Versuchen, all den Kämpfen. Lasst mich jetzt die letzten paar Minuten darauf ausrichten, was noch kommt, Vers 6 und folgende. sagt, darin jubelt ihr, die jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchungen betrübt worden seid, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer erprobt wird, zum Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi. Also, die Offenbarung, unsere Rettung wird offenbart am Ende der Zeit. Damit diese Rettung offenbart wird und damit Gott verherrlicht wird in dieser Rettung und Jesus Christus damit die Herrlichkeit in die Ehre gebracht wird, nämlich die Vollendung, gibt es eine Zwischenzeit. Und es ist notwendig, sagt Petrus, dass Versuchungen kommen und dass wir in mancherlei Versuchungen betrübt werden. Warum? Damit es offenbar wird, ob unser Glaube echt ist oder nicht. Oder andersrum, dass dieser Glaube echt ist, dass er geläutet ist, dass er geprüft wird, dass er kostbar ist als das vergängliche Gold, als das geläutete Gold, dass es echt ist. Diese Zwischenzeit ist notwendig, um den Glauben zu läutern, um ihn zu festigen, damit das Erbe empfangen werden kann. Dass das Volk Israel nach dem Fleisch nach für uns als Vorbild dient, das haben wir in vielfältiger Weise schon gesehen. Schaut mal die Rettung an, wie in was für einem langen Zeitraum Gott sie gerettet hat. Selbst wenn wir die Spanne nehmen, die Rettung aus Ägypten, Durchzug durch das Schilfmeer, angefangen mit den Posaunen, mit den Warnungen, mit diesem ganzen Prozess, dann haben sie die Rettung erlebt, die sind durch das Schilfmeer durch und kamen sie sofort ins verheißene Land. Gott hätte sie sofort dahin bringen können. Es gab einen kurzen Weg dahin. Aber er führt sie 40 Jahre durch die Wüste. Es hat mehrere Gründe, warum er das getan hat. Aber die Wüste ist notwendig. Warum? Weil er sagt, um zu prüfen, um zu sehen, ob du mir vertraust oder nicht. Haben alle vertraut? Nein. Sind alle da hinein? Nein. Jetzt bevor wir diesen Sprung machen, ich möchte diesen Gedanken euch mitgeben. Es braucht, die Rettung beginnt schon jetzt, mit dem Auszug aus Ägypten war die Rettung, aber sie wurde vollendet beim Einzug ins verheißene Land, wo Milch und Honig fließt. All das ist Rettung gewesen, der ganze Zeitraum war Rettung, da begonnen, da vollendet, schon jetzt, aber noch nicht und dann wurde es vollendet. Wer ist in der Wüste gestorben? Die erste Generation. Wisst ihr, für was die erste Generation steht? Fürs Fleisch. Denn sie wollten Zwiebeln, Döner. Sie sehnen sich nach dem Jetzt und Hier. Der erste Mensch, das Fleisch muss sterben. Und diese Wüstenwanderung trägt dazu bei, dass das Fleisch stirbt. Das muss abgelegt werden. Und das geschieht durch Läuterung, durch Prüfung. Das ist das eine. Das andere ist, es offenbart aber genauso, ob der Glaube da ist oder nicht. Petrus sagt, darin jubelt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit. Für uns kommt es wie eine Ewigkeit vor. Aber ja, im Kontext des Erlösungswerks ist es eine kleine Zeit, wenn es nötig ist. Und Gott weiß, wann es nötig ist. Für wen, in welcher Situation, in welchem Umfang es nötig ist. Wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchen betrübt worden seid, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird. Das hat was mit Bewährung zu tun. Das hat was mit Offenbarwerden und deutlich machen, der Glaube bewährt wird, ob der Glaube echt ist oder nicht. Darüber werden wir dann in den nächsten Bibelstunden uns mit diesem Thema etwas beschäftigen, die Bewährung des Glaubens, was das bedeutet, was dieses Feuer der Erprobung bedeutet. Aber das ist die Spanne von jetzt. Das ist das Bild des Lebens in der Wüste, wo jeder von uns durch muss. Der Herr Jesus musste durch, wir müssen durch. Das ist das Leben in der Wüste. Ein Gedanke noch zum Schluss. Wir wissen, warum das Volk nicht sofort hinein konnte. Das heißt, wegen des Unglaubens, wegen des Ungehorsams. Ich will euch noch einen Aspekt noch mit auf den Weg geben, den ich sehr interessant finde, warum das Volk nicht sofort da hineingegangen ist. Gottes Ratschluss ist umfangreicher. Ich habe jetzt die Stelle nicht im Kopf, ich werde sie euch das nächste Mal bringen, aber es heißt, weil die Sünde des Landes Kanaans noch nicht voll war. Ja? Das heißt, der Maß der Sünde der Kanaaniter oder der Bewohner des Landes, das war noch nicht voll. Als das voll war, kam Gericht. In diesem Hinblick, für uns ist es Läuterung, für uns ist es Prüfung, für uns ist es eine Zeit des Erprobens, dass unser Glaube gefestigt wird. Aber wenn das Maß der Welt, der Sünde, voll ist, und die Zeit steht fest, Gott sagt, das ist mein Barometer. Genauso war bei Sodom und Gomorra, genauso wie bei Ninive, genauso wie bei Babel, wenn das Maß voll ist, wenn Gott sagt, es ist genug, dann. Im dritten Buch Mose, am Ende, dann wird uns aufgezählt, was Gott dazu bringt, wo er sagt, jetzt ist genug. Wo er aufzählt und aufzeigt, was sind die Sünden der Nationen, wo er sagt, macht es nicht so wie die Nationen. Und wenn wir das lesen und das anschauen, was heute getrieben wird, viel Platz ist da nicht. Klar, nach meinem Maßstab wäre schon längst Sense. Gottes Treue und Gnade ist weit größer. Aber es gibt ein Genug. Und wenn das Maß voll ist, wird der Herr kommen. Mir ist es zum Trost. Bei all dem, was in dieser Welt geschieht, bei all dem an Ungerechtigkeit und bei all dem eigenen Kämpfen, ist es mein Trost. Ich lebe zwischen schon jetzt und noch nicht. Es wird vollendet werden. Amen. Lasst uns beten.